Woran erkennt man einen Bergbauern? Subaru-Schlüssel, Subaru-Schlüssel und Helly Hansen-Jacke, genau. Woran erkennt man einen Manta-Fahrer? Genau, steifer Ellbogen und Fuchsschwanz an der Antenne. Woran erkennt man einen Schreiner? Ja, er bestellt 5 Bier mit 3 Fingern. Ja. Also ich habe noch alle. An was erkennt man einen Pensionierten? Keine Zeit. Genau. Woran erkennt man wohl einen Christen? Was ist das Markenzeichen von uns als Christen? Von Menschen, die Jesus nachfolgen? Ja, wir setzen ein bisschen tiefer an, also noch vorher. Es sind seine Werte. Christen erkennt man an ihren Werten. Dass sie nach Gottes Willen fragen und nach Gottes Willen leben, man erkennt sie daran, dass ihnen die Beziehung zu Jesus wichtiger ist als alles andere. Man erkennt sie daran, dass sie aus der Vergebung leben, mit Vergebung leben und anderen Vergebung zusprechen. Man erkennt Christen daran, dass sie Gott ehren möchten mit ihrem Leben und dass sie sich in das Reich Gottes investieren wollen. Hinter all dem stecken Werte. Und wenn wir als Christen diese Werte leben, dann werden wir daran erkannt. Wir werden daran erkannt, wenn wir Weitherzigkeit, wenn wir Wertschätzung, Lernbereitschaft, Ermutigung, Demut leben. Das ist ein Markenzeichen. Daran erkennt man jemanden, der Jesus nachfolgt, auch wenn man nicht mit ihm gesprochen hat. Und mir ist es so ergangen mit Alexei Nawalny. Ich habe seine Geschichte schon ein bisschen verfolgt, so in den Medien, schon über längere Jahre. Und ich habe mich immer gefragt, was hat diesen Mann dazu gebracht, nach Russland zurückzukehren? Nachdem man ihn vorher vergiftet hat und er eigentlich mit hundertprozentiger Garantie gewusst hat, dass er inhaftiert wird und nie mehr in Freiheit kommen wird und womöglich mit dem Leben dafür bezahlt. Ich habe mich immer gefragt, wieso macht das der Typ? Weil ich habe gedacht, es ist ein Atheist. Wieso macht das jemand? Ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nur jemand mit christlichem Hintergrund tun. Und jetzt habe ich dieses Wochenende aus der Andelfinger Zeitung und an einem theologischen Symposium gelernt, dass Nawalny Christ war. Er war Atheist und ist zum Christen geworden. Und das steckt hinter dieser Motivation, nach Russland zurückzukehren. Und ich bin gespannt, was das bewirkt hat oder bewirken wird. Das sieht man vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht hat es größere Wirkung, als wir uns das vorstellen können. Also man erkennt Christen an ihren Werten, an ihren gelebten Werten. Und ein Wert, der sticht dabei heraus. Und das ist die Liebe. Wir werden an der Liebe erkannt. Denn die Liebe, die bewirkt, dass aus Werten Frucht entstehen kann. Und die Liebe ist ja auch die Haltung, in dem wir all die Werte leben, die wir als Nachfolger von Jesus leben möchten. Durch die Liebe erhalten Werte überhaupt Wert. Ohne Liebe sind Werte wertlos, irrelevant. Paulus sagt sogar nichts. Ohne die Liebe ist alles nichts. Und das schreibt er im 1. Korinther 13, 1-3. Ja. Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden? Wüsste ich alle Geheimnisse Gottes? Könnte ich seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt? Aber mir würde die Liebe fehlen, so so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Also Paulus schreibt hier, wenn ich ein göttliches Sprachwunder wäre und hätte die Liebe nicht, dann wäre das wertlos. Würde ich Gott kennen in- und auswendig und wüsste alle geistlichen Geheimnisse und hätte keine Liebe, dann wäre das alles bedeutungslos. Würde ich Weitherzigkeit in Reinkultur, Wertschätzung in Reinkultur leben und hätte keine Liebe, dann wäre das alles nichts. Denn ohne Liebe ist alles nichts, wertlos, bedeutungslos. Und das macht die Liebe zu einem zentralen Wert für uns als Christen. Und es macht sie zum deutlichsten Erkennungszeichen für uns, die wir Jesus nachfolgen möchten. Das hat Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt. Und er hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Also Jesus sagt, wenn ihr Liebe habt, dann werden die Menschen euch erkennen. An unserer Liebe werden die Menschen erkennen, dass wir Jesus nachfolgen, der ja die göttliche Liebe verkörpert hat. Sie erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, von dem Gott, der von sich selbst sagt, dass er die Liebe ist, die Liebe selbst. Die Liebe ist das Erkennungszeichen und speziell die Liebe untereinander. Und das spiegelt sich ja auch in unserer Vision, miteinander, füreinander, Kirche für alle zu sein. Das spiegelt sich, das ist ja eigentlich gelebte Liebe. Und zu dieser Liebe fordert uns Jesus heraus. Er sagt, wir sollen uns gemeinsam lieben. Und das ist ja nicht nur ein Wunsch, den er da äußert, das ist ein Gebot. Und ein Gebot, das ist eine Aufforderung, eine Anweisung, eine Aufforderung, das ist ein Befehl. Aber kann man denn Liebe befehlen? Ist das möglich? Kann man Kindern befehlen, dass sie einander lieben? Das müsst ihr jetzt gern haben. Kann man das tun? Kann man Ehepartnern befehlen, einander zu lieben? Ist das möglich? Kann man Nachbarn befehlen, einander zu lieben? Kann man den Bürgern befehlen, ihre Politiker zu lieben? Schwierig, oder? Aber Jesus kann das. Er hat das getan. Und er hat sogar dazu aufgefordert, seine Feinde zu lieben. Das ist ja noch eine Stufe mehr. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, sagt Jesus in Matthäus 5, 44. Also Jesus fordert nicht nur dazu heraus, dass wir einander lieben, Glaubensbrüder, Leute, die so ticken wie wir, sondern dass wir unsere Feinde lieben. Und das geht ja nur, wenn Liebe mehr ist als ein Gefühl. Aber in unserer Gesellschaft wird Liebe oft einfach als Gefühl verstanden. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann meint er, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Oder wenn man sagt, ich liebe mein Hobby, das Eishockey oder so, dann heißt das, ich fühle mich gut, wenn ich Eishockey schaue oder wenn ich Eishockey spiele. Oder wenn man sagt, ich liebe meine Arbeit, dann meint man eigentlich, meine Arbeit gibt mir ein gutes Gefühl. In unserer Gesellschaft wird Liebe oft als Gefühl verstanden. Aber Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Die Liebe, von der Jesus spricht, zu der er auffordert, die ist mehr als ein Gefühl. Die Liebe, die Jesus meint, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, den anderen zu lieben, den anderen wertzuschätzen, dem anderen liebevoll zu begegnen, dem anderen Weitherzigkeit zu zeigen. Liebe ist eine Entscheidung. Und darum kann man auch Menschen lieben, oder kann Jesus das von uns erwarten, dass wir das tun, für die wir keine positiven Gefühle haben. Denn Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, ob ich den anderen so mag, ob er mir sympathisch ist, sondern es ist eine Entscheidung, eine willentliche Entscheidung. Ich will den anderen lieben. Und darum kann man lieben auch lernen. Man kann lernen, andere Menschen zu lieben. Man kann lernen, seine Glaubensgeschwister zu lieben. Das ist einem ja nicht immer einfach in die Wiege gelegt. Das kann man lernen. Man kann lernen, seine Nachbarn zu lieben. Man kann lernen, Leute zu lieben, die am Rande der Gesellschaft sind. Man kann lernen, Menschen zu lieben, die einem auf die Nerven gehen. Menschen zu lieben, für die man überhaupt keine positiven Gefühle entwickelt. Man kann lernen, schwierige Menschen zu lieben. Und man kann lernen, seinen Ehepartner zu lieben. Es ist ja interessant, die Liebesheirat auf der Gefühlsbasis, das ist ja eine relativ moderne Erfindung. Früher war das alles arrangiert. Und es gibt Studien dazu, dass die Ehen nicht unglücklicher waren damals als heute. Obwohl man sich sagt, nein, das für uns ist das ein No-Go, oder? Zu denken, man wird einfach mit jemandem verkuppelt. Aber früher hat es funktioniert. Und es gab natürlich unglückliche Ehen damals und die gibt es heute, auch wenn es Liebesheiraten waren. Also das kann man lernen, mit jemandem, mit dem man zusammengesetzt wird, den zu lieben. Denn Liebe, wie sie eben Jesus versteht, ist nicht einfach nur ein Gefühl. Dann funktioniert natürlich das nicht. Aber wenn es ein Entschluss ist, dann kann das funktionieren. Und dann kann man Liebe eben auch einüben. Dann ist es möglich, Liebe einzuüben. Wenn ich über Menschen lästern, wenn ich über Menschen lästern möchte, die mir unsympathisch sind, dann muss ich ja das nicht einüben, oder? Das ist mir in die Wiege gelegt, oder? Also das ist problemlos möglich für mich, oder? Aber wenn ich lernen will, Menschen zu lieben, die mir nicht sympathisch sind, dann muss ich das einüben. Und wenn wir uns gegenseitig lieben möchten, als Markenzeichen, wie es Jesus sagt, dann müssen wir das einüben. Und ich habe mir heute Morgen 5 Übungen überlegt, die ich thematisieren möchte. Und die Grundübung, um Liebe üben zu möchten, wie sie Jesus versteht, heißt als erstes Gottes Liebe tanken. Denn man kann ja nichts weitergeben, was man nicht hat. Wenn du keine Liebe hast, dann kannst du keine Liebe weitergeben. Das ist nicht möglich. Wenn du Liebe verschenkst und selber keine hast, dann ist irgendeinmal der Tank leer, dann ist es vorbei. Und das zeigen all die Beziehungen, bei denen immer nur eine Person investiert. Irgendeinmal ist Schluss. Ihr kennt ja vielleicht Partnerschaften, Freundschaften, wo immer einer investiert. Und das nimmt irgendeinmal ein radikales Ende und man trennt sich. Oder auch Verbindungen, bei dem ja der eine immer nur profitiert. Auch Geschäftsbeziehungen, oder? Wo immer nur einer profitiert. Irgendeinmal wird es dem anderen zu bunt und dann ist es vorbei. Irgendeinmal ist Schluss und der Tank ist leer, weil unser Liebestank muss immer wieder gefüllt werden. Und Gott möchte uns diesen Liebestank immer wieder füllen. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen tröpfchenweise, spärlich, ein wenig, sporadisch, sondern sie ist ausgegossen, überschwänglich, übervoll, dass wir auch überfließen können. Jesus überschüttet uns mit Liebe und aus dieser Liebe, die darf dann überfließen. Und diese Liebe muss man auch immer wieder tanken. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, sich von Gottes Liebe füllen zu lassen. Das kann man tun durch Bibellesen und indem man dort dann staunen kann, wie Gott gewirkt hat und was Gott zuspricht. Oder man kann Gottes Liebe auftanken in der Stille, in der Stille vor Gott sein. Ich gehe dazu gerne in den Wald. Da habe ich meine Ruhe und die Vögel pfeifen und ich kann Gott begegnen und Liebe tanken. Oder man kann Liebe tanken im Erleben von Gottes Güte und Treue. Ganz praktisch im Alltag. Andere hören oder machen Musik, um Gottes Liebe zu tanken. Und wieder andere, die tanken Gottes Liebe, indem sie eben von Menschen geliebt werden, wie es Jesus gesagt hat. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, die Liebe Gottes zu tanken und sich füllen lassen davon. Denn Gott spricht alle Sprachen der Liebe, nicht nur eine. Und er weiß, welche deine ist und wie du Gott begegnest und dich füllen lassen kannst von Gottes Liebe. Das ist die erste Übung, einmal auftanken. Und die zweite, liebe dich selbst. Der erste Mensch, den du lieben musst, ist nicht zuerst jemand anderes, sondern du selbst. Und das ist ja eine Übung, die gelingt selbstverliebten Menschen ganz exzellent, oder? Die können das wunderbar, die exerzieren das bis zur Erschöpfung, oder? Und andere, denen fällt das eher schlecht, oder? Die genieren sich selbst zu lieben. Die denken, das ist doch purer Egoismus, das darf doch nicht sein, das ist Selbstsucht. Das sollten Christen nicht tun, sie sollten doch andere lieben. Und Jesus sagt, nein, es ist gerade das Gegenteil. Er sagt, liebet eure Nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt, wir sollen andere so lieben wie uns selbst. Der Maßstab von unserer Liebe zu unseren Mitmenschen soll die Liebe zu uns selbst sein. Ja, und wenn man weitherzig sein soll gegenüber anderen Menschen, überschwänglich in der Liebe, ja, dann muss man sich doch selber lieben können. Sonst funktioniert das gar nicht. Und so ist es, dass Jesus uns den Auftrag gibt, uns zuerst selbst zu lieben, anzunehmen, damit wir andere lieben können. Darum ist die zweite Übung, nimm dich an, wie du andere annimmst. Sei dir selbst gnädig, so wie du mit anderen gnädig bist. Sei auch mit dir weitherzig, wenn du mit anderen weitherzig bist. Liebe dich selbst als zweite Übung. Und die dritte ist, in den Schuhen des anderen zu gehen. Eine gute Übung, um andere lieben zu lernen, ist in den Schuhen von ihnen zu gehen. Die Welt aus ihren Augen zu sehen, so zu denken, wie sie vermutlich denken. Nachfühlen, wie sie sich wohl fühlen in dieser Situation. Sich in ihre Situation versetzen. In ihre Rolle schlüpfen. Und das Fremdwort dafür ist Empathie. Empathie ist Einfühlungsvermögen. Und davon haben manche mehr und manche haben davon weniger. Selbst verliebte Menschen und Narzissten, die haben wenig davon bis gar nichts. Menschen mit Helfersyndrom, die haben zu viel davon. Aber egal, ob du zu viel oder zu wenig hast, es braucht Einfühlungsvermögen, um andere lieben zu können. Sonst funktioniert das nicht. Und das Gute ist, Einfühlungsvermögen kann man bis zu einem gewissen Grad lernen. Und man kann es auch einüben. Und man muss da kein Fitnessstudio besuchen für Gefühlsenthusiasten. Das ist gar nicht nötig. Du musst einfach mit offenen Augen durch den Alltag gehen, dich ab und zu fragen, wie fühlt sich wohl der andere? Was braucht er wohl? Was denkt er? In was für einem Setting lebt er? Und das mache ich eigentlich jeden Sonntag. Also nicht am Sonntag, aber die Tage vorher. Oder bei der Vorbereitung für die Predigt frage ich mich doch auch jedes Mal, Mensch, was brauchen denn all die Personen, die den Gottesdienst besuchen, was kann ich ihnen mitgeben? Was möchte Jesus, dass sie mitnehmen? Was kann sie ermutigen? Frage mich auch manchmal, brauchen sie Ermutigung oder brauchen sie vielleicht ein bisschen Motivation der anderen Art? Das kann es ja auch sein, oder? Also sich zu fragen, was braucht der andere? Das ist eine Übung, um andere zu lieben. Und das andere ist Verwundbarkeit zulassen. Wenn du lernen willst, andere Menschen zu lieben, musst du bereit sein, verletzt zu werden. Das ist leider so. Andere zu lieben kann wehtun. Es kann wehtun, wenn deine Liebe nicht erwidert wird. Wissen alle, die Liebeskummer gehabt haben, oder? Da meint man ja, man stirbt. Das tut weh, oder? Es tut weh, wenn du jemanden einlädst und er will nicht kommen und findet 5 Ausreden, oder? Es ist dann nicht wirklich eine freudige Sache. Oder wenn du eine Freundschaft eingehen möchtest oder jemand als Freund oder Freundin gewinnen möchte und die hat einfach keinen Bock dazu. Das tut weh. Oder wenn du von anderen ausgenutzt wirst, wenn dein Vertrauen missbraucht wird oder wenn deine Güte mit Undank beantwortet wird. Liebe kann wehtun. Es ist ein Risiko, dass man bitter enttäuscht wird. Und Gott selbst kann ja ein Lied davon singen, oder? Ich meine, er hat uns aufgefordert, andere zu lieben, aber er selber weiß, was das kostet. Gott hat seinen Sohn gesandt auf die Welt, um sie zu retten, und er war nicht willkommen. Das ging der Welt vorbei. Das war ihr egal, oder? Jesus hat ja sich verschenkt mit aller Liebe an sein Volk, und was haben sie am Schluss gerufen? Kreuziget ihn. Also Jesus weiß ganz genau, was es kosten kann, wenn er uns dazu auffordert, andere Menschen zu lieben. Es kann wehtun. Es kann unheimlich wehtun. Und die Erfahrung haben schon manche Menschen gemacht, die versucht haben, Liebe zu verschenken. Und die natürliche Reaktion, wenn es dann wehtut, ist die, dass man sich zurückzieht, sich selber leid tut, sich einen emotionalen Panzer zulegt und dass man bitter wird. Und ihr wisst, unsere Gesellschaft ist voll von solchen Personen. Es gibt sie unter Arbeitskollegen, unter Freunden, unter Nachbarn, unter Mitarbeitern. Und man kann sie eigentlich ganz gut erkennen. Sie haben auch ein Erkennungsmerkmal, ein Markenzeichen. Die leben nämlich keine Weitherzigkeit, keine Wertschätzung und keine Ermutigung. Und die Frage ist, willst du so ein Mensch werden? Willst du so ein Mensch sein, der an dem erkannt wird? Also ich habe keine Lust dazu. Und darum ist es mir lieber, das Risiko einzugehen, verletzt zu werden, und dafür können meine Mitmenschen mich an dem erkennen, was Jesus möchte. Aber ist ein Lernprozess, eine Übung, ein immer wieder einüben. Und die letzte Übung, die ich heute noch so ansprechen möchte, ist, anderen zu vergeben. Ich glaube, wenn man Menschen lieben möchte, dann führt kein Weg daran vorbei, ihnen zu vergeben. Denn jeder Mensch wird dich einmal enttäuschen. Jeder Mensch wird dich einmal verletzen. Das geht lange gut und irgendwann kommt der Moment, oder? Weil wir sind ja alle nicht vollkommen und nicht perfekt und das ist einfach so. Und ich kann mich gut erinnern, als ich aus dem Baselbiet die erste Stelle angetreten habe, hat mir ein ehemaliger Pastor einen Brief mit auf den Weg gegeben. Eine Ermutigungskarte. Und er hat geschrieben: Wenn du dann dort beginnst, dann werden alle Freude haben, dass du kommst. Neue Besen, die kehren immer gut. Und dann mit der Zeit wird es schwierig werden. Und sie werden an dir herumnörgeln. Und so weiter. Ja, das ist natürlich so. Das kann sein, dass das so wird, oder? Mit der Zeit wird es irgendwie schwierig. Und wenn man dann nicht gelernt hat, zu vergeben, dann wird es wirklich schwierig. Dann schreibt man am Ende auch wieder solche Briefe. Aber davor will uns ja Jesus bewahren. Und das geschieht nur, wenn man vergeben kann. Wenn man gelernt hat oder lernen will oder am Lernen ist, Menschen zu vergeben, die mich enttäuscht haben, die mich verletzt haben, die meine Erwartungen nicht erfüllen und die nicht so reagieren, wie ich mir das gedacht habe. Wenn man Menschen lieben möchte, dann muss man vergeben können, weil es kommt immer der Moment, wo das nötig wird. Der kommt eigentlich irgendwo in einer Freundschaft. in einer Beziehung, in der Ehe, unter Arbeitskollegen, irgendeinmal kommt der Moment, und da hatte ja mein Ermutiger recht, oder? Dass der Moment kommt. Es fragt sich, wie man mit dem Moment umgeht. Und wenn man vergeben kann, dann kann es eben heilvoll werden und man kann Menschen trotzdem lieben, obwohl es schwierige Momente gegeben hat. Natürlich ist Vergeben manchmal schwierig. Es kann hart sein. Es kann viel kosten. Ja, Jesus hat es das Leben gekostet. Er hat sein Leben gegeben, um uns vergeben zu können. Aber uns kostet das normalerweise nicht so viel. In den meisten Fällen kostet es uns Stolz. Es kostet uns, dass wir Erwartungen aufgeben, sein lassen, loslassen, dass wir Vorstellungen, wie andere Menschen sein und handeln sollten, aufgeben. Und manchmal kostet es unser verletztes Ego. Es kann manchmal auch hart sein. Das ist auch nicht so ohne. Aber es ermöglicht, dass man andere Menschen lieben kann. Und dazu fordert uns Jesus auf. Nicht nur als ein Wunsch, sondern als eine Aufforderung, die er ernst meint. Und wir haben ja einen Wert, liebevoll. Also möchten wir das auch lernen, liebevoll mit anderen zu sein. Und jetzt führe ich ein Interview mit jemandem, der diesen Wert gerne leben möchte und an diesem Wert gerne erkannt werden möchte. Und das ist Christian Moser. Christian ist kein Bergbauer, sondern aus dem Flachland, darum hast du kein Subaru, oder?
Ja,
genau.
Ich laufe auch gerade.
Ah, darum laufen ist noch, hast du noch ein Merkmal? Warte jetzt mal, du musst noch ein Mikrofon haben. Siehst du, meine Empathie ist schon zu Ende, oder? Du musst noch ein Mikrofon haben. Und jetzt habe ich hier, Christian, jetzt muss ich gerade noch einen weiterdrucken. Jetzt habe ich hier da in meinem Fundus Pastillen gefunden, relevant. Hast du eine Welle?
Ja.
Relevant. Die Pastillen sind vom Viva Kirchen Schweiz, als sie noch Lishona Schweiz hießen. Also sie sind schon 2-3 Tage alt, aber merkt man nicht, gell? Gell, genau. Jetzt, Christian, wir haben ja alle können ankreuzeln, welchen Wert, dass wir etwas sagen wollen, und du hast liebevoll, hast du angekreuzelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen erstaunt gewesen, oder? Und dann dachte ich, ja, der Christian hat jetzt nicht gedacht, dass du der Wert angehst. So vom Typ her, dass sie denkt, dass du so, ja, auf alle Fälle eben. Ja. Wieso hast du gerade den Wert angekreuzelt? Also, er hat noch andere angekreuzt, nicht nur der, gell, aber, ja. Ich hätte jetzt eigentlich ehrlich gesagt gedacht, der hätte es nicht angekreuzt für andere.
Ja, ich habe mich auch recht schwer da bei diesen,
bei diesen Fragen.
Bei diesen Wert ankreuzeln schon mal, weil ich, eben, ich meine, es hat ja immer, bei dem einen Wert hat man ja das Gefühl, das trifft auf einem zu, aber dann gleich auch wieder nicht. Ja, ich habe die Kreuzchen ein paar Mal gewechselt und,
Aha, aber am Schluss bist du gleich die Liebe.
Ja, bin ich gleich dort angekommen. Und eigentlich einfach, weil es ja eigentlich ein wichtiger, sehr ein wichtiger Wert ist und ich ja eigentlich schon an dem erkannt werden, eigentlich. Mhm. Am liebevoll sein. Und
wie zeigst denn du deine Liebe? Es gibt ja so Liebesprache, oder?
Ich habe das Gefühl, am ehesten durch Taten. Schon jawohl. Hilfsbereit sein. Und auch mal einen Schwarz haben, wenn man auch wenn man keine Zeit hat. Oder ja, ein bisschen so.
Aha. Miriam weiss das.
Ja, wir haben die Fragen miteinander angeschaut.
Ah, oh, okay.
Wir sind nicht überall gleicher Meinung gewesen. Ja.
Ja. Jetzt, weißt du, für viele Menschen ist ja Liebe ein Gefühl, oder? Wie wichtig sind denn die Gefühle und was machst du, wenn du jetzt mit Leuten mal keine positiven Gefühle hast?
Ja, da haben wir auch diskutiert, Miriam und ich. Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht so ein Gefühlsmensch.
Ja.
Eher, aber gleich, also ich meine, man lebt es ja gleich alltag. Gefühle sind immer im Spiel. Und ich habe einfach ein Erlebnis, oder was mir ein bisschen geblieben ist, eben so, als ich noch Lastwagen gefahren bin, man hat ja immer wieder mal neue Mitarbeiter oder neue Leute, die man zusammen schafft. Und dann ist es immer ein Kennenlernen. Und wir haben dann da gehabt, ich habe ja viel Holzschnitzel geführt und dann ist mir immer so ein bisschen die gleiche Truppe gewesen. Drei Lastwagen und der Hackerfahrer. Und dann hat dann mal der Hackerfahrer gewechselt und ist ursprünglich einer, der von Polen kommt. Und wir haben natürlich dann alles Gefühl gehabt, ja, wer will das rauskommen? Und ist dann, ja, wir haben dann natürlich so ein bisschen angefangen zu diskutieren. Es wird nie mehr so sein wie vorher mit dem alten Hackerfahrer. Und einfach, es ist dann so gewesen, ich habe dann gedacht, mal, ich gebe dem eine Chance und ich will ja mit dem zusammenarbeiten. Und er ist dann auch ein Spezieller gewesen am Anfang und ich habe dann einfach probiert, ihn so anzunehmen, wie er ist und auch ein bisschen in ihn denken. Und jetzt am Schluss habe ich es wirklich sehr gut mit ihm. Und die anderen zwei Lastwagenfahrer, wo das nicht so gelebt haben, haben eigentlich bis am Schluss Mühe gehabt mit ihm. Und das so ein bisschen einfach, ich muss sagen, mal, es hilft, wenn man einen annimmt und probiert zu lieben. Ja.
Ja. Wie ist denn, eben die Frage, kann ich sich selber lieben, habe ich jetzt nicht wollen fragen, Christian, was liebst du an dir selber, oder? Das verbietet sich ein bisschen. Aber wie tankst denn du die Liebe von Gott praktisch auf? Was ist so ein bisschen deine Art?
Das ist mir auch noch schwer gefallen. Ich habe das Gefühl, Menschen schon, einfach durch die Schöpfung, wo ich eigentlich tagtäglich erlebe, die Schöpfung von Gott, wie sich es ändert und was er alles geschaffen hat. Und wenn ich sicher will, lerne schon mehr durch Gottes Wort, durch die Bibel, da bin ich schon stark, oder will ich, ja, dass ich dort mehr auftanken kann. Mhm. Aber das, ja, fällt mir noch schwer, auch, eben, man schiebt immer ab und hat das Gefühl, man hat jetzt mehr zu viel Arbeit, oder irgendeine Ausrede hat man immer. Und das ist schon da etwas, was mir sicher schwer fällt, ja.
Und wie ist das? Was hilft denn dir, dich in andere hineinzufühlen? Hast du jetzt da von dem Hackerfahrer ein bisschen angedeutet? Also gibt es da Sachen, die dir helfen?
Ja, schon. Ernst, eben einfach nachfragen und auch zuhören und mal seine Denkweise mal anhören. Und vielleicht kommt man dann, ja, merkt man, der tickt so, ja.
Jetzt, wenn es nicht so klingt, so Beziehungen, oder eben, auch wenn man ja mal einfühlsam und weitherzig ist, das heisst noch lange nicht, dass dann da Beziehungen unbedingt besser werden. Je nachdem wird es noch schlimmer. Und man ist vielleicht schlecht belohnt für alles, was man investiert. Was hilft denn dir, dich zu schützen vor Bitterkeit?
Ja, ich esse sicher sehr viel Süßes.
Ja, das ist gut. mach ich auch. Verbindet uns schon mal. Liebe ist ja süß, weißt du?
Ja, ja.
Wir sind da voll auf Kurs.
Ja. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich Gefühl, wenn ich so zurückdenke, nie. Ich bin sicher schon enttäuscht worden oder zurückgewiesen, aber ich habe jetzt eigentlich nie Mühe gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt verbittert wegen dem. Irgendwie habe ich immer über das hinwegsehen und denke, ja. Aber ja, Bitterkeit habe ich jetzt noch nie so das Gefühl gehabt, dass ich auf dem Weg bin, um verbittert zu werden. Oder auch jetzt beim Arbeiten habe ich das Gefühl, ja, wenn man jetzt aufs Leben schaut, eben wenn mal ein Unwetter Kulturen zerstört, dann hilft es mir schon, einfach dankbar sein, das, was noch ist, und ja, das hilft eigentlich, um nicht ins Verbitterte reinzugehen.
Ja, wir sind unterschiedlich, gell? Die einen eine eigene Erde dazu, die anderen weniger. Das fällt einem klein ja. Von dem her. Jetzt hätte das nicht verbittert sein, hat ja auch etwas mit Vergebung zu tun, oder? Hast du ein Erlebnis, ein positives Erlebnis, wo du, wo sich eine Situation positiv verändert hat, wo du jemandem vergehst oder wo jemand dir vergeben hat?
Ja, da habe ich auch lange dran rumgestudiert und ich habe eigentlich nicht jetzt gerade etwas, was mir in den Sinn gekommen ist, dass ich jemandem vergeben habe, irgendetwas, aber mir ist einfach in den Sinn gekommen, was mich eigentlich noch recht berührt hat. Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war ja vor 12, 13 Jahren mal in Kanada gewesen und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet. Und der Chef war auch ein Christ gewesen, ausgewandert von der Schweiz. Und ich habe dort auch etwas gemacht, wo er gesagt hat, ja, da musst du aufpassen. Und ich habe es dann genau gleich gemacht. Oder eben, er hat mich dann beim Arbeiten eigentlich Sachen machen lassen, die ich noch nie gemacht habe in der Schweiz und die er eigentlich immer selber macht. Und er hat mich dann gleich machen lassen und es ist natürlich prompt zuerst mal, ja, habe ich da teure Erntemaschine zur Nacht kaputt gemacht und weil man einfach nicht gehört hat, wie er es, oder ja, er hat gesagt, geh schlafen vorher, dass du fit bist und man hat natürlich das Gefühl gehabt, er geht schon. Und ich habe dann einfach, als ich mich entschuldigt habe, der mir können vergeben und er ist überhaupt nicht nachtragend gsi und die nächste Nacht habe ich schon wieder mit dieser Maschine dürfen fahren und das hat mich eigentlich schon ja recht geprägt, eben wie grossherzig und auch er kann vergeben, auch für das, dass er so ein riesen Business, also eben, er ist gröber durchgerechnet und alles Typ gsi, aber auch mit den anderen angestellt, wie eigentlich ja, wie er grossherzig ist.
Ja.
Das hat mir eigentlich schon Eindruck gemacht und das Gefühl, ja, das wollte ich auch so probieren, leben, ja.
Mhm. Schön. Ich danke dir, Christian, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Gefühlsleben, sozusagen. Ja, schön, danke, ja. Ja. Stopp.